Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Du bist stolz, weil du dich regelmäßig ins Fitti schleppst und endlich die 3 Kilo extra Speck weggejoggt hast. Dieses Glücksgefühl hält dann so lange an, bis du in deinem Insta-Feed irgendein Yoga-Model entdeckst, so elfenhaft, dass du dir wie ein Nilpferd vorkommst. Unser Thema, ständig vergleichen, warum wir nie zufrieden sind. Eine Psychologin erklärt mir, was hinter dem Vergleichen steckt und wie wir unsere Denkmuster steuern können. Mercedes Launstein ist freie Autorin und hatte schon als Kind diesen Vergleichsdrang. Als Teenie ging es weiter und jetzt? Wie ist das mit 31, Mercedes?
Ich vergleiche mich immer noch viel mit anderen Leuten und finde das auch immer noch genauso unangenehm wie immer.
Was sind da so deine Themen? Also wo denkst du, okay, ciao, ich kann einpacken?
Also unmittelbar ist es natürlich so, wenn ich so sehe, andere Autoren, die schon wieder 4000 Lesungen haben oder ihre Bücher werden überall gefeiert oder sie haben schon wieder ein neues Buch geschrieben oder irgendwo eine ganz tolle Veröffentlichung gehabt. In erster Linie so alles, was dem ähnelt, was ich mache. Und lustigerweise habe ich neulich mit jemandem drüber geredet, dass ich eigentlich auch immer nur auf andere Frauen neidisch bin. Was ja eigentlich total absurd ist, weil wenn jetzt irgendwie ein männlicher Autor mit irgendwas besonders erfolgreich ist, warum ist er völlig egal, wenn er genauso alt ist wie ich und irgendwie, dann könnte ich darauf ja genauso neidisch sein.
Also du hast noch nicht für dich durchdrungen, warum du auf Frauen eher neidischer bist.
Naja, ich glaube natürlich, weil man sich intuitiv ja viel mehr mit anderen Frauen einfach identifiziert, ist ja irgendwie klar. Aber eigentlich halte ich mich ja für so emanzipiert und ist doch egal, wer welches Geschlecht hat, dass ich es eigentlich ein bisschen doof finde, so dass ich mich nicht genauso mit Männern vergleiche.
Fühlst du dich eigentlich gestresst? Also ich meine, wahrscheinlich ist es egal, in welcher Blase wir uns bewegen, es hat immer diesen einen Anschein, andere, die sind irgendwie schneller, die kommen höher, die gehen weiter. Wie ist das für dich?
Ja, das ist schon stressig. Ich finde es schon sehr stressig. Vergleichen ist ja in sich ein total stressiger Prozess. Aber ich muss auch sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass es ein bisschen besser geworden ist. So ganz allmählich zwar nur und es hat auch so manische Auf- und Abs. Wenn es mir einfach nicht gut geht oder ich irgendwie einen schwachen Tag habe, dann bin ich natürlich auch viel anfälliger für das mich vergleichen mit anderen.
Ja, dieses, oh mein Gott, die ist erst 28 und die arbeitet schon da und da, hat schon das und das, das kenne ich auch. Und eigentlich wissen wir ja, dass wir uns nicht vergleichen sollen, aber wir machen es dann trotzdem, obwohl es uns irgendwie kaputt macht.
Ja, total, das ist furchtbar. Also ich weiß auch, dass es so ungesund ist und es gelingt mir aber auch mittlerweile wirklich sehr gut, dass ich ziemlich wenig Zeit auf Instagram verbringe, auch ziemlich wenig da eigentlich selber poste. Und auch zum Beispiel so, ich mache nie Stories und es gibt so ein paar so Regeln, die ich mir selbst mittlerweile auferlegt habe, um gar nicht in so einen blöden Teufelskreis zu kommen von, oh, ich muss unbedingt checken, was alle machen und das die ganze Zeit verfolgen, sondern ich merke mittlerweile ziemlich schnell, okay, ich habe schon wieder 3 Minuten durch diesen Feed gescrollt.
Absolut, das kenne ich auch. Dann gleich sagen, okay, stopp, raus.
Ich höre jetzt damit einfach auf, weil es ist auch ein bisschen so mittlerweile, dass es für mich auch ein bisschen den Reiz verloren hat und mir wird wie so geistig schon übel. Also ich sehe diese ganzen Bilder und denke mir so, boah, nee, ich halte es gar nicht mehr aus und gehe dann gleich weg und dann ist es auch gegessen und das hilft auch sehr. Also das finde ich auch wieder tröstlich, dass wenn man einfach konsequent ist und sagt, ich gucke mir das jetzt einfach nicht an, ich mache jetzt irgendwie Dinge, die für mich eigentlich wichtiger sind, dann vergisst man das zum Glück auch total schnell und guckt gar nicht mehr so und vergleicht sich nicht mehr so. Und ich weiß nicht, wann das bei mir oder was so ausschlaggebend ist, aber so je älter ich werde und je mehr ich irgendwie auch so merke, was mein Ding ist und wie ich Dinge mache und dass auch nur ich sie so mache, wie ich sie mache. Und je mehr auch kleine oder größere Erfolge ich damit habe, irgendwie als das zweite Buch jetzt fertig war oder dann hatte ich so ein Stipendium jetzt gerade in der Nähe von New York zum Schreiben und irgendwie.
Okay, du willst mich jetzt neidisch machen, oder?
Nein.
Also wenn man mal von außen auf dich so drauf guckt, ne, dann denkt man so, okay, du hast einfach zerrissen. 31 gefragte Autorin, 2 Bücher geschrieben, Wikipedia-Artikel. Also wärst du nicht du, würdest du dich wahrscheinlich auch beneiden.
Das freut mich total, dass du das sagst und das ermutigt und bestärkt mich jetzt total. Aber das Problem ist ja leider wirklich, dass man sich selbst ja nie so sieht. Also man sieht sich ja immer nur als defizitär irgendwie. Also ich bin da jedenfalls sehr schlimm und will immer weiter und bin auch so lebensgierig, dass ich auch dann manchmal ganz schlimm nicht mal zufrieden bin mit meinen jetzigen Erfolgen, sondern denke, ja, aber so 1000 andere Leben gibt es noch und ich will das auch alles erleben. Warum bin ich in meinem Leben gefangen? Aber jedenfalls glaube ich, ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, so, es gibt schon Momente, in denen bin ich sehr, sehr dankbar und freue mich einfach, ich zu sein und bin dann auch mal froh und habe dann auch endlich mal den Hals voll. Aber das hält leider immer nur kurz und dann denke ich schon wieder, ich muss irgendwas anders machen oder neu machen oder auch meine Bücher zum Beispiel umschreiben. Das ist so das Schlimmste, wenn ich dann denke, schön, ich habe 2 Bücher geschrieben und dann bin ich auf einer Lesung und lese und denke, scheiße, das Buch ist total schlecht.
Aber wie holst du dich dann in diesem Moment runter? Das ist ja total absurd. Es ist deine Lesung, da sind Leute da, die dich und dein Produkt hören wollen. Und du, die das präsentiert, denkt eigentlich, oh, was habe ich da fabriziert?
Also in dem Moment hilft natürlich nur Zähne zusammenbeißen und durchhalten und dann meistens, das ist auch eigentlich was ganz Schlimmes, aber es ist auch einfach so, dann bin ich schon total abhängig davon, dass einfach jemand kommt und mich lobt.
Sehr selbstreflektiert, aber durchaus problematisch.
Ja, und dann denke ich mir, okay, ja, stimmt, vielleicht ist es nicht so schlecht. Oder was ich auch bei mir auch manchmal so ist, wenn ich einen Text geschrieben habe, dann gebe ich ihn ab und dann wird er gedruckt und dann kann ich ihn oft nicht nochmal lesen, weil ich zu viel Angst habe, dass ich Sachen finde, die mir gar nicht mehr gefallen oder die ich doof finde oder für die ich mich schäme. Und erst wenn mir dann irgendjemand schreibt, oh, das war so ein toller Text, dann denke ich mir, ah, sehr gut, jetzt lese ich ihn mir nochmal genüsslich durch und freue mich, dass ich einen tollen Text geschrieben habe. Aber ich brauche sozusagen erst jemanden, der mir sagt, dass der Text gut ist, bevor ich mich traue, diesen Text nochmal zu lesen, was auch irgendwie finde ich total doof ist.
Es macht dich sympathisch, weil du dich ja irgendwo in diesem Moment sehr schwach zeigst. Ich habe in deinem Text auch gelesen, dass du sagst, naja, eigentlich sollten wir uns selbst empowern und sagen, okay, also es gibt nur diese eine Version von uns und die ist doch super, denn ne, der alte Spruch, alle anderen, die gibt's ja schon.
Ja, das sollte man tun. Und es war jetzt auch gerade, als ich eben auf diesem Schreibstipendium war, war ich da mit einer ganz jungen Comiczeichnerin aus Wien. Und die ist während der Zeit, in der wir da auf dem Stipendium waren, ist sie nach New York auf so eine Indie-Book-Fair gefahren. Und dann kam sie zurück und hatte so 1000 Comics von auch irgendwelchen jungen, aufstrebenden Comic-Artists gekauft. Und dann habe ich zu ihr gesagt, boah, sag mal, geht's dir nicht auch so bei sowas, dass du aber auch total verrückt wirst und eigentlich total deprimiert nach Hause kommst, weil du denkst, Mann, diese ganze Messe ist voller so junger Künstler, die machen alle wunderschöne Sachen und Comics und Zeichnungen und haben tolle Ideen. Wer braucht denn jetzt mich noch? So. Und dann meinte sie, ja, auf jeden Fall, sie kennt das Gefühl und es ist furchtbar. Und man hat dann auch so eine Reizüberflutung und man fühlt sich einfach total überflüssig. Aber gleichzeitig hat sie auch diesen Glauben so an sich oder sagt sich das auch so selbst-empowering-mäßig immer wieder, dass sie halt auch sagt, klar, es gibt 1000 junge Comiczeichnerinnen, aber meine Comics gibt es trotzdem nur einmal und ich mache sie und ich fülle meine eigene kleine Nische. So, und wenn es nur 20 Leute gibt, die genau das wollen, was ich mache, dann ist es für mich schon Befriedigung genug. Und ich fand das total schön. Ich meine, irgendwie klingt es zwar im ersten Moment auch wie so ein sich das halt schönreden, aber es stimmt auch. Also man schafft ja auch Dinge nur aus so einem Drang heraus, dass man sagt, ich will halt was machen, was es so noch nicht gibt und ich mache das so, wie ihr es mir vorschwebt und ich werde damit ein Publikum haben, dem das auch genauso gefällt und daran muss man halt dann immer ganz fest denken.
Ihr habt Mercedes Lauenstein gehört. Sie weiß zwar, dass Vergleichen ihr nicht gut tut, aber trotzdem stellt sie sich die Falle immer wieder. Manchmal, da gibt sie sich selbst ein bisschen Sugar, manchmal muss sie auch schummeln und sich von anderen Bestätigung holen. Ist ja menschlich.
Deutschlandfunk Nova.
Der Strand ist super, aber es gibt schon viele Touris hier. Hammerkollegen, aber dieser nervige Pförtner. Salat schmeckt? Oh, aber die am Nachbartisch, die hat 2 Tomaten mehr. Leute, warum sind wir nie zufrieden mit dem, was wir haben? Ja, das habe ich auch die Psychologin Judith Mangelsdorf gefragt.
Also Gott sei Dank ist es nicht so, dass wir nie zufrieden sind, aber du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Frage vom Vergleich. Der amerikanische Wissenschaftler Alex Michalos hat mal gesagt, und das ist eine sehr, sehr bekannte Theorie, ob wir zufrieden sind oder nicht, hängt eigentlich an drei wichtigen Vergleichen, die wir ständig machen. Nämlich einmal ich und andere, das ist das, was du schon angesprochen hast, und das Jetzt und die Vergangenheit, die ich habe, und auch meine Erwartung oder meine Wünsche und das, wie es tatsächlich ist. Also am besten kann man das verstehen, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt euch beworben auf einen neuen Job und es kommen die Gehaltsverhandlungen. Und jetzt sagt euer zukünftiger Vorgesetzter, das neue Gehalt wird etwa 3000 Euro sein. Dann ist das Gehalt eigentlich gar nicht so wichtig für die Frage, seid ihr damit zufrieden oder nicht. Sondern was wichtig ist, ist die Frage, was verdienen eigentlich die anderen Leute, die ihr kennt, die im gleichen Job arbeiten? Was habt ihr vorher verdient? Und was ist eigentlich euer Wunschgehalt im Vergleich zu dem, was ihr jetzt bekommt? Und genau so funktioniert quasi diese Idee von Zufriedenheit, nämlich man muss sehen, welchen Vergleich ziehe ich. Vergleiche ich mich mit denen, die besser stehen als ich oder mit denen, die vielleicht schlechter stehen als ich?
Das würde jetzt für mich bedeuten, wenn ich mich mit Menschen vergleiche, die schlechter stehen als ich, dann habe ich eine höhere Chance, zufrieden zu sein.
So sieht's aus. Und tatsächlich ist das auch eins der großen Probleme, weil wir zum Beispiel, wenn wir versuchen zu verstehen, sind wir eigentlich attraktiv für andere? Uns nicht vergleichen mit den anderen Menschen da draußen in der Sauna im Bezirk, die genauso aussehen wie ich oder vielleicht schlimmer, sondern wir vergleichen uns im Allgemeinen mit den Supermodels da draußen und das macht unzufrieden. Das heißt, ob ich mit dem, was ich habe oder bin, zufrieden bin, hängt immer davon ab, welche Art von Vergleichen ich ziehe.
Ganz provokant gesprochen, finde ich, hört sich das gar nicht so gesund an, dass ich meine Zufriedenheit eigentlich nur dann finden kann, wenn ich mich mit etwas Schlechterem vergleiche.
Das stimmt. Ich kann natürlich, und das ist so ein bisschen das Ideal, wenn ich nach Zufriedenheit strebe, versuchen einfach diese Vergleiche einzustellen. Mich nicht mit meinem neuen Gehalt mit meiner besten Freundin zu vergleichen, sondern viel eher zu überlegen, kann ich mit diesem Gehalt, was ich habe, alles das, was ich wirklich im Leben jetzt im Moment brauche, abdecken und sagen, das ist fein. Aber das ist die große Kunst, nämlich aus diesem sozialen Vergleich auszusteigen und reinzusteigen in ein Leben, das die Frage stellt, was möchte ich eigentlich? Und mich daran zu messen, an mir und nicht an anderen.
Ist es nicht auch total gesund, sich zu vergleichen?
Es ist normal, wenn man das als Psychologe überhaupt sagen darf. Aber tatsächlich ist gerade der soziale Vergleich etwas, was ganz, ganz häufig zu Unzufriedenheit beiträgt. Gerade in der heutigen medial überfluteten Zeit, in der uns meistens ein Ideal vorgespiegelt wird, was von der Realität sehr weit entfernt ist. Aber tatsächlich ist es so, dass auch Unzufriedenheit ein ganz wichtiger psychologischer Faktor ist, weil er mir zum Beispiel sagt, wann sollte ich mich verändern? Das heißt, wenn ich in einer Beziehung bin, die mich dauerhaft unglücklich macht und für Unzufriedenheit sorgt, dann ist es so der innere Indikator, der sagt, hey, geh, such dir jemand anderen oder such dir ein anderes Leben. Das heißt, es geht gar nicht darum, immer zufrieden zu sein, sondern an den richtigen Stellen zufrieden zu sein.
Dieses Vergleichen klingt jetzt immer noch für mich recht negativ. Eigentlich erlebe ich es manchmal so, dass wenn ich mich vergleiche, das auch etwas Positives haben kann, weil es mich eher anspornt und ich daraus auch sehr viel Motivation nehme. Oder ist das schon verkehrt?
Nein, prinzipiell ist es tatsächlich etwas, was ich zum Beispiel auch ganz oft mit meinen Klienten erlebe. Das heißt, gerade die High-Performer, die super gut sind in ihrem Job, die so zu den Top-Kräften gehören, sind ganz, ganz oft unzufrieden mit ihrer eigenen Leistung oder mit dem, was sie bereits erreicht haben und streben deswegen immer nach mehr und mehr. Es ist ein super Motivator, keine Frage. Die Frage ist nur, ob ich mich meiner eigenen Zufrieden oder Unzufriedenheit so unterordnen möchte oder mich ein Stück weit freimachen möchte von diesen sozialen Vergleichen, die mich immer auch belasten können, die immer auch dafür sorgen können, dass ich nie an den Punkt komme zu sagen, es ist gut, wie es ist.
Das finde ich total spannend, was du sagst, denn auch in meinem Freundeskreis erlebe ich das so, dass die Menschen, die von außen irgendwie alles haben, meistens am stärksten rummäkeln, sodass es fast schon nervig ist. Und irgendwie am wenigsten zufrieden sind.
Unbedingt. Das hat zum einen eben diesen Mechanismus tatsächlich, die Frage dessen, ich strebe nach immer mehr. Aber das andere ist tatsächlich auch, dass, Achtung, Zufriedenheit, echte, tiefgehende Zufriedenheit, hängt viel weniger an diesen äußeren Maßstäben von, was für ein Auto fahre ich oder was für eine Form von Wohnung oder Haus kann ich mir leisten, sondern hängt viel mehr an Werten, die wir häufig gar nicht so bewusst wahrnehmen. Die Frage dessen, kann ich wirklich leben, wer ich bin? Kenne ich meine eigenen Stärken? Habe ich das Gefühl, Sinn erfüllend zu arbeiten beispielsweise? Das heißt, das sind Faktoren, die viel stärker mit Zufriedenheit zusammenhängen und die man aber von außen viel schlechter sehen kann, als die Frage, ob jemand einen Käfer fährt oder einen Rolls Royce.
neigt ein bestimmter Typ Mensch eher dazu, sich zu hinterfragen, unzufrieden zu sein, Vergleiche anzustellen? Ist das eine Persönlichkeitsfrage?
Das Persönlichkeitskonzept ist ja in der Psychologie zunehmend umstritten. Das heißt, wer bin ich eigentlich als Person, wenn nicht die Summe meiner Gedanken, und sind meine Gedanken und Taten und mein Fühlen nicht ganz stark geprägt von dem, was ich jeden Tag erlebe? Das heißt, ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Zufriedenheit. Allerdings ist es viel stärker davon abhängig, wie denke ich tatsächlich. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, mich selber beim Denken zu beobachten. Aber Zufriedenheit ist nichts, was von ungefähr kommt, sondern etwas, was wirklich unmittelbar daraus resultiert, ob ich gerade denke, wow, was ist heute eigentlich Großartiges passiert? Was sind heute eigentlich drei Dinge, für die ich dankbar sein kann? Egal, wie schlimm der Tag war. Oder ob ich am Ende eines jeden Tages überlege, was ist eigentlich das Problem und was ist schiefgegangen?
Wenn ich mich jetzt gerade hier ertappt fühle, kann ich denn lernen, offener zu sein für Zufriedenheit?
Unbedingt. Weil tatsächlich, das sind so ein bisschen die Autobahnen im Kopf, sagen wir immer. Das heißt, wenn ich gewohnt bin, immer erstmal zu gucken, was gerade das Problem in meiner Partnerschaft oder an meinem Job, dann ist das die schnellste denkbar, ne? Die Autobahn durch meinen Kopf. Aber egal, wie groß eure Autobahnen da draußen sind, ihr könnt immer auch rechts oder links den Trampelpfad benutzen. Und je öfter man den anderen Weg geht, je öfter man gedanklich einen anderen Trampelpfad benutzt, desto eher kann man das tatsächlich umlernen. Also auch bis hin zur Veränderung von Persönlichkeit. Und um diesen Weg zu gehen, um den anderen Trampelpfad zu nutzen, quasi, ist eine der hilfreichsten Dinge, die ihr tun könnt, ein Perspektivwechsel. Das heißt, die Frage, sich sehr aktiv zu stellen, was ist gut an meiner Partnerschaft? Was ist gut an meinem Job? Egal, ob ihr das Gefühl habt, oh, es ist aber gerade ganz schön schwierig auf der Arbeit beispielsweise, und das sehr bewusst immer wieder zu tun. Es gibt eine Übung in der positiven Psychologie, die tatsächlich heißt, am Ende eines jeden Tages sammle drei Dinge, für die du heute dankbar sein kannst, auf die du positiv zurückschauen kannst. Und ihr werdet merken, die Perspektive verändert sich. Weil je öfter ich das tue, desto eher sehe ich auch, was mein Partner vielleicht trotzdem leistet. Oder was an Gutem auch meine Arbeit mit sich bringt, selbst wenn ich nicht jeden Tag das Gefühl habe, das ist total das Gelbe vom Ei.
Für mich hat das Thema ja auch ganz viel mit Loslassen irgendwie zu tun. Ich denke jetzt an eine ganz kleine Alltagssituation. Konkret, ich bin in einem Restaurant, ich kann mich entscheiden, Tisch rechts, Tisch links. Ich entscheide mich für den rechten Tisch und merke, ja, am linken Tisch, da ist viel mehr Sonne, aber da hat sich jetzt der Opa hingesetzt. Wenn ich in so einem Moment stecke und mich wirklich darüber ärgere, dass ich jetzt hier im Schatten sitze, das ganze Frühstück lang, was gibt's dann für Mechanismen? Wie kann ich in dem Moment mit mir selbst arbeiten?
Das Fachwort für das, was du da nennst, heißt Nachentscheidungsdissonanz. Wunderbar, oder? Das ist quasi genau dieser Mechanismus, den du da beschreibst, zu sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen und jede Form von Entscheidung, die ich im Leben treffe, für einen Partner, für eine Wohnung, für einen Arbeitsplatz, bedeutet auch immer, dass ich mich gegen andere Optionen entscheide und auch gegen die Vorteile, die vielleicht diese anderen Optionen mit sich gebracht hätten. Und auch hier gilt, nicht so sehr darüber nachzudenken, was wäre denn gut gewesen an dem anderen, also zu sagen, ah, es wäre dort schöner gewesen, in der Sonne zu sitzen, sondern sich die Frage zu stellen, und was ist besser an der Wahl, die ich jetzt getroffen habe? Also, ich sitze nicht neben dem Klo, das tut der Opa.
Also täglich üben und dann wird's besser. Das gibt doch ein bisschen Hoffnung. Dankeschön.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova.
Beziehungen, die können so schön sein. Wie kompliziert. Wenn die ersten Schmetterlinge verflattert sind, dann kommt's. Der Partner macht dies nicht, das nicht. Was er macht, macht er falsch. Und dieses eine Pärchen aus dem Freundeskreis, die schmusen doch immer rum. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wissen wir auch, aber irgendwie empfinden wir es doch so, oder? Ein Fall für unsere Expertin in Sachen Liebe, Jule, die bloggt auf juleblockt.de. Ein bisschen weird ist das schon, oder? Hier, Traummensch, mit dir möchte ich zusammen sein und andererseits nur rumkritisieren. Jule, kennst du das?
Ich kenne sowas total. Also ich kenne es auch in meiner eigenen Beziehung. Also ich glaube, mein Freund, der ist doch öfter mal ein bisschen erbost, wenn ich dann ständig irgendwas zu meckern habe, ja.
Glaubst du, das ist normal?
Ja, ich glaube, das ist total normal, weil wir uns ja aneinander reiben müssen. Wenn wir uns nicht aneinander reiben, dann wird es ja erst recht langweilig. Und ich sage immer, solange ich mich über meinen Freund aufrege, ist alles in Ordnung in unserer Beziehung.
Was stört dich da?
Was mich stört? Oh Gott, keine Ahnung, sind so ganz einfache Sachen wie die Schuhe stehen mitten im Weg, anstatt an dem Platz, wo sie stehen sollten. So ganz minimale Kleinigkeiten.
Vergleichst du dich denn dann auch mit anderen Paaren und sagst, der Mensch, der Tobi mit der Lisa, der macht die Schuhe aber immer ordentlich weg?
Natürlich vergleiche ich mich, aber ich habe auch gelernt in den letzten Jahren, dass genau das das Falsche ist, weil die anderen sehen von außen immer total super aus. Man braucht nur so auf Instagram gucken. Die sehen immer so aus, als wäre das Licht perfekt, aber man sieht gar nicht, dass sie sich dahinter ebenfalls gestritten haben, dass auch da die Schuhe im Weg liegen. Man nimmt das halt bloß nicht wahr.
Wie ist denn das in deinem Freundeskreis? Gibt es da auch diese Pärchenvergleiche?
Es gibt sie, ja, wobei man sie nicht offen austrägt. Also es ist eher so hinter verschlossener Tür, dass man sagt, so, ja, bei denen, da läuft es ja gerade total super oder eben auch nicht. Aber dass man jetzt wirklich miteinander spricht und sagt, ja, hier, bei dir, euch geht es viel besser als uns, eher nicht.
Es gibt ja auch die Nummer Schluss machen und dann feststellen, ah nee, der Partner, der war ja vielleicht doch gar nicht so schlecht. Kann das eine Lösung sein?
Würde ich jetzt nicht sagen. Also da ist aus meiner Sicht dieser berühmte Nostalgie-Effekt immer so ein bisschen tricky, weil das, was vergangen ist, da erinnern wir uns eher an die positiven Dinge. Das macht unser Gehirn ja ganz gut, weil wir ja dann die Dinge, die uns nicht gefallen haben, einfach ausblenden und uns zum Beispiel an unsere Kindheit immer positiv erinnern oder größtenteils. Und genauso ist es bei Beziehungen. Man vergisst einfach, was der andere falsch gemacht hat oder was einen genervt hat. Und deswegen ist es auch oft so, dass wenn man mit dem Ex-Partner zusammenkommt, dass es dann spätestens nach ein paar Monaten eh wieder den Bach runtergeht.
Für manche, die unglücklich in ihrer Beziehung sind, ist ja das offene Beziehungsmodell so ganz schmackhaft. Was würdest denn du sagen, sind Menschen in dieser alternativen Beziehungsform zufriedener?
Also eine offene Beziehung ist super schwierig. Ich habe das im Freundeskreis auch erlebt. Also da gibt es eine offene Beziehung und da dachte man immer, das läuft ja total super. Aber wenn man dann nachfragt, ist es oftmals so, dass der eine mehr mit anderen rummacht als der andere. Und das führt natürlich zu Konflikten. Ich persönlich bin jetzt kein großer Freund von, aber ich glaube, wenn man sich darüber bewusst ist, dass es da Probleme gibt und damit offen umgeht, kann auch das funktionieren. Man muss halt bloß offen drüber sprechen und wenn einen was nervt, das sofort ansprechen und was tun oder halt auch nicht, je nachdem, wie man dann zum Schluss kommt am Ende als Paar.
Glaubst du, dass es eine hundertprozentige Zufriedenheit gibt?
In der Beziehung?
Mhm.
Eine hundertprozentige Zufriedenheit kann man nie erreichen, weil man kennt es ja von sich, man ist selber nicht perfekt und auch der Partner ist nicht perfekt. Man glaubt zwar immer so diesen ganzen Hollywood-Film, die berühmte Disneyfizierung unserer Liebe, hat mal Erik Hegmann, der Beziehungsexperte, gesagt. Da denkt man, klar, wenn es im Film funktioniert, muss es bei mir auch funktionieren, aber man merkt das ganz, ganz schnell, dass das nie gehen kann, weil niemand ist perfekt und auch keine Beziehung ist perfekt.
Wenn du merkst, dass du vergleichst, dass du rumkritisierst, wie stoppst du dich dann?
Oh, das Stoppen ist gar nicht so einfach, weil man dann noch gerne in den Gedankenstrudel gerät. Was ich dann immer überlege ist, was habe ich eigentlich? Also was sind die positiven Dinge? Und dann kommen mir so viele Dinge auch wieder in den Kopf, wo ich denke, okay, das läuft ja ganz gut. Und die Dinge, wo ich dran rummeckere, da könnte ich auch überlegen, was kann ich da besser machen? Was kann ich vielleicht auch an mir besser machen? Weil dadurch, dass ich jetzt vergleiche, vergesse ich auch immer, dass ich selber vielleicht auch was dazu beitrage, dass irgendwas nicht richtig gut funktioniert.
Bei sich selbst mal gucken, bevor wir den Partner optimieren wollen. Jule hat sich davon abgewendet, ihre Beziehung mit der von anderen Paaren zu vergleichen. Auch nicht mit Disney-Filmen, bringt nichts, ist eh alles Illusion.
Deutschlandfunk Nova.
Das war der Ab 21 Podcast für heute. Mein Name ist Charlene Rogal. Was nehme ich mit? Leute, lasst uns alle mal loslassen und nicht so streng mit uns sein. Vergleiche können auch zergrübelt werden, lieber bei sich bleiben oder was ändern. Zufriedenheit lässt sich durch unsere Denkmuster beeinflussen. Wenn wir gern das Haar in der Suppe suchen, vielleicht einfach mal bewusst auf den schönen Teller konzentrieren.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.